Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Brigitte Zink.
Jeden Morgen drängt sich Moskaus arbeitende Bevölkerung in der U-Bahn. Warmer Knoblauchatem im Nacken, verschwitzte Körper und spitze Ellbogen. Nichts bleibt einem erspart. Wenn die Stimme im Lautsprecher zu Stoßzeiten die gewünschte Station ansagt, ist es schon zu spät. Ein Versuch, sich zwei Haltestellen vor dem Ziel Richtung Ausgang vorzukämpfen, hat bessere Chancen auf Erfolg. Und dann ergießt sich der Menschenstrom in die prachtvolle U-Bahn-Halle mit Kronleuchtern, Marmorsäulen und Mosaiken. Moskaus unterirdische Metrostationen sind eigentlich Erfolgspaläste, eine Errungenschaft aus Stalin-Zeiten. Aber wer stehen bleiben möchte, um sie zu bewundern, wird weiter Richtung Rolltreppen geschoben, die das U-Bahn-Volk in atemberaubendem Tempo aus dem Untergrund ans Tageslicht befördern. Eigentlich ist die Moskauer U-Bahn ein fantastisches Verkehrsmittel. Praktisch im Minutentakt befördert sie etwa 9 Millionen Menschen jeden Tag durch die Metropole. Doch jetzt stößt sie an ihre Grenzen. Seit ein paar Jahren wächst die Moskauer Bevölkerung in rasantem Tempo, während sie russlandweit schrumpft. 10% der 140 Millionen Russinnen und Russen leben mittlerweile in der Hauptstadt, die nahezu explodiert. Und die Zuwanderung bricht nicht ab. Am Platz der Komsomolzen in Moskaus Zentrum stranden die meisten Ankömmlinge. Gleich 3 Bahnhöfe umgeben den Platz und spuken Tag für Tag Menschen aus dem fernen Osten, dem Norden und dem Süden Russlands aus. Sie alle suchen Arbeit in der Hauptstadt. Alina zum Beispiel, die erst seit kurzem in Moskau lebt. Sie ist 25-jährig, ausgebildete Pädagogin, verheiratet und kommt aus Tschibaksari, einer Kleinstadt in Tuwaschien, 600 Kilometer östlich von Moskau. Dort, erzählt Alina, sind die meisten Jobs so schlecht bezahlt, dass man kaum überleben kann.
Ну вот кого я знаю, прямой пример. Вот мои однокурсницы вот устроились на какую-то работу в садике.
Im Schnitt verdient man bei uns als Kindergärtnerin oder Lehrerin umgerechnet 120 Franken im Monat. Das ist einfach nichts, wenn man vergleicht, dass die Wohnungsmiete für eine schlichte Einzimmerwohnung doppelt so viel kostet und die Lebensmittel gleich teuer sind wie in Moskau. Jetzt lebt sie hier in Moskau, zusammen mit ihrer Kollegin Nastja, in einer kleinen Einzimmerwohnung am Stadtrand. Bereits am zweiten Tag nach ihrer Ankunft haben die beiden Arbeit gefunden und konnten sogar noch unter verschiedenen Angeboten auswählen, erzählt die 23-jährige Nastja.
В основном все хотят себя показать, то что они с Москвы.
Wenn du slawisch aussiehst wie wir, dann hast du keine Probleme. Ganz anders die Kirgisen und Usbeken, die sind unbeliebt. In unserem Restaurant arbeiten 2, die wurden von Jugendlichen schon oft wegen ihrer Augen- und Hautfarbe verspottet oder sogar angepöbelt. Die beiden arbeiten als Kellnerinnen, Alina in einem Parkcafé gleich um die Ecke, wo sie jeweils 3 Tage von 11 Uhr vormittags bis Mitternacht schuftet, wie sie sagt, und dann 2 Tage frei hat. Mit dem Verdienst von 600 Franken im Monat plus Trinkgeld ist sie mehr als zufrieden. Und dennoch, der Moloch Moskau ist nicht ihre Stadt. Besonders der Verkehr setzt Alina zu.
Ездить по наземному транспорту – это ужас какой-то, кошмар, эти пробки.
Mit dem Auto oder Bus durch die Stadt zu fahren, ist gelinde gesagt ein Albtraum. Naja, die Metro wäre an sich ein gutes Verkehrsmittel. Aber dieses Gedränge und Gedrücke und Geschiebe, das vertrage ich einfach nicht. Sie sehnt sich nach ihrer beschaulichen Heimatstadt, den Verwandten und Freunden, die alle dort geblieben sind. Und sie weiß, dass sie nur so lange in Moskau bleibt, bis sie ihre Schulden zurückzahlen kann. Schulden, die sie bei Freunden für den Kauf einer eigenen Wohnung gemacht hat. Ganz anders Nastja, Alinas Freundin. Sie will nie mehr zurück nach Tschibaksari, wo sie für einen Hungerlohn in einem Fitnessstudio gearbeitet hat. Moskau gefällt ihr viel besser. Tschibaksari ist viel zu ruhig, ein langweiliges Kaff, das nichts zu bieten hat. Hier in Moskau läuft viel mehr. Gut, es ist lärmig, aber das gefällt mir. Die Leute sind gesellig und man hat hier wirklich Perspektiven, anders als bei uns in der Provinz. Alina und Nastja, das sind Namen einer Geschichte, die sich in Moskau zahllos wiederholt. Auf 10 Millionen Menschen schätzt das staatliche Migrationsamt die Zahl der Zugewanderten in ganz Russland. Die meisten von ihnen kommen normalerweise nach Moskau. Doch seit in Sotschi für die Olympiade 2014 gebaut wird, reisen Millionen von Gastarbeitern auch nach Sotschi oder in den fernen Osten, wo eigens für den Wirtschaftsgipfel der APEC-Staaten eine Brücke gebaut wurde. Tatsächlich weiß niemand, wie viele Menschen ständig in der Metropole Moskau leben. Nach der jüngsten Volkszählung sollen es 11 Millionen sein. Doch die ist ungenau. Schätzungsweise 20% der Russen haben sich geweigert, ihre Daten anzugeben. Und von den Zugewanderten sind mehr als die Hälfte nicht registriert. Sie leben illegal hier. Das gilt vor allem für die Gastarbeiter aus Zentralasien, der Ukraine und dem Kaukasus. Die Wachstumsrate hier habe sich zwar verlangsamt, sagt Alexander Gusev vom staatlichen Forschungszentrum für Wirtschafts- und Stadtentwicklung in Moskau. Aber die Hauptstadt zieht immer noch Menschen und Geld an.
Halb Russland will in Moskau leben, weil hier Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten am besten sind. Und wer durch Öl, Gas, Fischfang oder Holzhandel reich geworden ist, sieht in Moskau die einzige Möglichkeit, sein Geld anzulegen. Man kauft Wohnungen, Häuserblocks und manchmal sogar ganze Straßenzüge.
Dies hat bekanntlich Folgen. Die Immobilienpreise steigen, Stadtwohnungen und Plattenbauten weichen Luxuswohnungen, die für den Durchschnittsmoskauer unerschwinglich sind. Alteingesessene und junge Familien werden an den Stadtrand vertrieben. Ein Prozess, der mittlerweile fast abgeschlossen sei, sagt Stadtplaner Gusev.
Die meisten Moskauer wohnen schon längst am Stadtrand. Hier geblieben sind die Luxuswohnungen. Eine Kluft zwischen Arm und Reich in Moskau ist zwar noch nicht entstanden. Die Stadtverwaltung versucht dies mit allen Mitteln zu verhindern. Aber leider geht die Entwicklung trotzdem in diese Richtung.
Der Druck auf die Hauptstadt nimmt zweifellos zu und Alexander Gusev befürchtet, dass das Wachstum die Moskauer Infrastruktur überfordert.
Die Stromnetze sind jetzt schon voll ausgelastet. Nachdem es 2005 in Moskau zu einem Blackout gekommen war, wurden die Kapazitäten zwar ein wenig erhöht, aber eben nicht genug. Man hätte sie verdoppeln sollen. Wenn Moskaus Bevölkerung auf über 20 Millionen anwächst, wie dies prognostiziert wird, reicht die jetzige Stromversorgung sicher nicht mehr aus.
Gusev bedauert, dass die Stadtverwaltung die Probleme lange Zeit nicht erkannt oder verdrängt hat. Jetzt ist es höchste Zeit, nach Lösungen zu suchen. Die Stadterweiterung könnte eine sein. Am 1. Juli dieses Jahres wurden von einem Tag auf den anderen 1500 Quadratkilometer des Moskauer Umlandes zur Hauptstadt geschlagen. Das zig Milliarden teure Mammutvorhaben des ehemaligen Kreml-Chefs Dmitri Medvedev soll Arbeitsplätze und erschwingliche Wohnungen schaffen. Spitäler, Schulen, aber auch Finanzzentren und ein ganzes Regierungsviertel sollen hier entstehen und den Druck von der Hauptstadt nehmen. Solche Projekte aber sind nicht ganz neu und haben nicht immer zum Erfolg geführt. Der Mikrobezirk Nummer 3 ist ein Außenquartier der Provinzstadt Krasnogorsk, eine knappe Stunde im Bus vom Moskauer Stadtrand entfernt. Eine Stadt für 150.000 Menschen auf dem Reißbrett entworfen. Heute ragen ziegelrote und graue Wolkenkratzer in den Himmel, die zum Teil über 40 Stockwerke hoch sind. Die dicht aneinander gebauten Wohntürme bilden dunkle Häuserschluchten. Ein schlecht asphaltiertes Straßenband führt schnurgerade auf ein Monstergebäude zu. Ein überdimensionierter Riesenwurm aus silbrigem Wellblech, in Schieflage und auf Pfeiler gestellt. Es ist das Skizentrum von Krasnogorsk, wo Neureiche aus Moskau und Umgebung das ganze Jahr hindurch 100 Meter über Kunstschnee runterrutschen können, Skilift inklusive. Das Kühlaggregat läuft Tag und Nacht. Hier haben Natalia und Andrei vor ein paar Jahren mit ihren Familien je eine Wohnung gekauft, weil sie grösser und erschwinglicher sind als in Moskau und weil die Bauherren und Architekten Krasnogorsk als Vorzeigestadt priesen. Wohnungen mit Blick auf Fluss- und Uferpromenade, dazu die ganze Infrastruktur mit Schulen, Kinderkrippen und medizinischer Versorgung. Aber das war bloß die Affiche. Die Realität sieht anders aus. Die Wohnungen, erzählt Natalia, seien verkauft und übergeben worden, bevor die Infrastruktur fertig war.
Первые поселенцы, которые они вообще столкнулись с огромными трудностями, не было отопления, не было воды.
Als die ersten Bewohner vor 6 Jahren hier eingezogen sind, funktionierte überhaupt nichts. Es gab zahlreiche Rohrbrüche und deshalb kein Wasser. Wir hatten andauernd Stromausfälle. Die Straßenbeleuchtung war nicht vorhanden, keine Zufahrtswege zu den Häusern, weder für Ambulanz noch für andere Fahrzeuge. Und nach ein paar Jahren stellten wir fest, dass ständig neue Häuser gebaut wurden, die weder geplant noch bewilligt waren. Andrei, 23-jährig und IT-Spezialist, erinnert sich daran, dass, anders als versprochen, auch keine medizinischen Ambulatorien und keine Kinderkrippen gebaut wurden. Und dass seine Familie sich freute, als endlich doch die Baugrube für die Krippe ausgehoben wurde. Wir freuten uns auch noch, als sie das erste und dann das zweite und dritte Stockwerk bauten. Aber beim vierten begannen wir Verdacht zu schöpfen. Und dann stellte sich heraus, dass sie keine Kinderkrippe, sondern erneut einen Wolkenkratzer bauten. Wir appellierten an Bauherrschaft und Gebietsverwaltung, aber da hieß es lapidar, die Baupläne seien halt geändert worden. Die Bewohner haben schnell gemerkt, Wohnhäuser zu bauen ist für Investoren rentabler als Schulen oder medizinische Ambulatorien. 30.000 Menschen leben mittlerweile hier. Und im nächsten halben Jahr kommen nochmals so viele hinzu. Aber Polikliniken und Kindergärten gibt es noch immer keine. Und Schulhäuser bloß ein einziges im Ort. Ein zweites steht im Rohbau fertig, die Fassade noch fensterlos.
Это будет примерно в марте или, ну, в общем, лучше, если вы хотите в эту школу.
Diese Schule hier wird wohl erst im nächsten März eröffnet, wenn überhaupt. Bis es soweit ist, gehen wir in einem anderen Quartier zur Schule, sagen die Mädchen, die ihre langen Ferien zu Hause verbringen. Wir sind so viele Kinder, dass die Schule uns jetzt in 2 Schichten unterrichtet. Die einen am Vormittag, die anderen nachmittags. In den meisten Klassen sind wir jetzt bis zu 30 Schulkinder. Groß ist die Enttäuschung über die Vorzeigestadt, vor allem bei Menschen, die Anspruch auf eine staatlich subventionierte Wohnung haben. Invalide, Rentnerinnen und kinderreiche Familien, die solche Wohnungen günstig mieten oder auch kaufen können. Iger zum Beispiel, ein Bauarbeiter, der mit seiner Familie faktisch hierher umgesiedelt wurde. Mir blieb gar nichts anderes übrig, weil es in Moskau selber kaum mehr subventionierte Wohnungen gibt. Also zog ich hier ein und stellte fest, dass die Wände Risse hatten, aber die haben sie einfach zutapeziert. Genau so ist es, wirft Anastasia, eine 53-jährige Buchhalterin, ein. Für Wohnungen, die gewinnbringend verkauft werden, nehmen die Bauherren Qualitätsmaterial. Und für die Blocks mit den Sozialwohnungen reicht das Billigste, weil die daran nichts verdienen können. Beide erinnern sich an die zahllosen Briefe, die sie an die Bauherrschaft, Verwaltung und an den Krasnogorsker Bürgermeister geschrieben haben. Sogar dem Gouverneur schickten sie eine Liste mit all den Mängeln und Bauschlampereien. Die beiden reden sich noch heute ins Feuer, wenn sie daran erinnert werden. Die Lüftung, die nicht funktioniert, kein Warmwasser, Risse im Dach, überflutete Keller, weil kein Abwassersystem, weshalb die Aufzüge in den hohen Wohntürmen tagelang nicht mehr funktionierten. Doch die Beschwerden der Bewohner liefen immer ins Leere, weil die Bauherrschaft meistens eng mit der Stadtverwaltung verbandelt ist oder weil einfach die Gesetze an die Realität angepasst wurden. Der öffentliche Protest der Bewohner schaffte es anfangs Sommer immerhin in die Zeitungen und ins Fernsehen. Es gab öffentliche Anhörungen. Natalia und Andrei waren regelmäßig dabei.
Я участвовала во всех публичных слушаниях. Может быть, я такой человек мягкий. Мне их тоже жаль.
Die Leute haben sich derart heftig beschwert, dass einem die Beamten der Stadtverwaltung fast leid taten. Sie suchten nach Ausreden, dass halt schon bei der Planung Fehler gemacht worden seien. Und jetzt schieben sich alle gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Die Bauherren sagen, es sei die Stadtverwaltung, die nicht grünes Licht gegeben habe. Die Stadtverwaltung behauptet, sie habe keinen Einfluss mehr, weil die Bauherren jetzt Eigentümer des Terrains seien und damit machen können, was sie wollen.
Знаете, там ситуация очень такая сложная. Там есть некий конфликт. Вот есть собственник земли, а есть, значит, две компании застройщика, которому собственник обратился.
Minutiös haben die Bewohner aufgelistet, wie mindestens 10 nicht geplante 25-stöckige Wohnblöcke anstelle von Freizeitzentren, Kinderspielplätzen oder Verwaltungsgebäuden gebaut wurden. Doch die Bewohner wurden am Schluss unmissverständlich aufgefordert, man solle die Bauherrschaft jetzt einfach in Ruhe bauen lassen. Die sorgten dann schon dafür, dass auch die Infrastruktur gebaut wird. Aber daran glaubt in Krasnogorsk niemand mehr. Wie auch, jetzt sind sogar am Fluss die Bagger aufgefahren. Auf unserem Rundgang durch die Wolkenkratzersiedlung nähern wir uns der Uferpromenade. Zumindest auf den Plänen sieht sie danach aus. Andrei sagt, man hat uns wirklich versprochen, hier eine Uferpromenade einzurichten mit Cafés und Strand und Bootshafen und so. Aber auch da wurde nichts draus. Die simple Begründung, man habe für sowas schlicht kein Geld mehr zur Verfügung. Ein Hilferuf an den Bürgermeister und den Regierungschef des Gebiets hat wenig gebracht. Und so vergnügen sich die Bewohner des dritten Mikrobezirks auf einem kleinen Landstreifen von ein paar Metern am Fluss, im Rücken eine 2 Meter hohe Bretterwand, durch deren Ritzen eine gigantische Baustelle auszumachen ist. Weitere Wohntürme für die Vorzeigestadt. Zurück in Moskau, zurück beim Amt für Wirtschafts- und Stadtentwicklung. Dort hört sich Stadtplaner Alexander Gussev unsere Schilderungen aus Krasnogorsk an und versucht zu beschwichtigen. Beispiele wie in Krasnogorsk gibt es nur wenige. Die meisten Bauherren hielten sich an die Gesetze. Er hat aber für die Missstände eine Erklärung.
In Moskau war der Bau von öffentlichen Gebäuden wie Kinderkrippen und Polikliniken an die Verträge mit der Bauherrschaft gebunden. Das war derart unvorteilhaft für die Investoren, dass sich keiner mehr für die Stadterweiterungsprojekte beworben hat. Außer ein Bauunternehmen, das der Stadtregierung nahesteht. Und genau diese Stadtregierung hat dann die Bauverträge einseitig revidiert und festgestellt, dass man auch ohne Kinderkrippen und Polikliniken auskommen kann.
Was Gussev nicht sagt, aber ganz Moskau weiß, das größte Bauunternehmen der Stadt gehört Jelena Baturina, der Frau des langjährigen Moskauer Bürgermeisters Juri Luschkow, den Ex-Präsident Medvedev vor 2 Jahren entlassen hat. Der Arm der Luschkows reicht bis Krasnogorsk. Dort hat sich Donstroy, eine Tochtergesellschaft von Baturinas Bauunternehmen, die meisten Bauaufträge gesichert.
Ah,
Wie andere Megastädte kämpft auch Moskau mit riesigen Verkehrsproblemen und einer hohen Luftverschmutzung. 4 Millionen Autos rollen täglich durch Moskau und überfordern das sternförmig angelegte Straßensystem. Das heißt, außer dem Boulevardring um den Kreml, dem Gartenring im äußeren Zentrum und dem Autobahnring am Stadtrand gibt es in der Stadt keine Querverbindungen. Boulevard und Gartenring sind dauerverstopft, 3- bis 4-stündige Staus bis weit in die Vorstädte hinaus liegen an der Tagesordnung. Lösungen für den täglichen Verkehrsinfarkt sind keine in Sicht. Der Moskauer Verkehrsingenieur Michael Blinkin etwa kritisiert die unterirdische Verkehrsführung, wie sie die städtischen Verkehrsplaner seit 3 Jahren immer wieder vorschlagen.
Поскольку у меня называется Институт экономики транспорта, я очень детально знаю, сколько стоит копать под землю, над землей. Вот я знаю эти цены, да?
Eine vollständige unterirdische Verkehrsführung ist selbst für das reiche Moskau unerschwinglich. Und eine Untertunnelung einzelner Straßenabschnitte löst das Problem nicht, ist also reine Geldverschwendung. Ganz zu schweigen davon, dass Moskau mit der Metro schon genug untertunnelt ist.
Ничего другого нельзя, это просто выброшенные деньги, это невозможно.
Eine Erweiterung des Moskauer Straßennetzes steht für Blinkin ebenso wenig im Zentrum. Auch wenn die asphaltierten Straßen in Moskau nur 10% des Stadtgebietes ausmachen, während es in europäischen Hauptstädten 20-25% sind.
Вот в городах американского, канадского, австралийского типа улицы, дороги, хайвеи, проезды, вот везде, где можно ездить.
Den Verkehr auf Magnetbahnen und Viadukten über die Stadt hinwegzuführen, wie dies in Toronto der Fall ist, ließe sich zwar billiger realisieren. Aber Denkmalschützer und die öffentliche Meinung wehren sich vehement dagegen. Ein solches Vorhaben wäre in Moskau chancenlos.
Und so sieht Blinkin, der Verkehrsexperte, nur einen Weg. Wie andere Städte weltweit müsse Moskau auf den öffentlichen Verkehr setzen und den privaten Autoverkehr aus der Stadt verbannen. Das klingt einfacher, als es in Moskau ist.
У нас в памяти сидит воспоминание о мерзейшем советском общественном транспорте. Вот тесно, со старыми вагонами, вонючий.
Die Metro gilt noch als Transportvehikel für die armen Massen. Viele erinnern sich noch an die damals schon stinkigen, alten, überfüllten Metrowaggons. Hier bedarf es eines grundlegenden Wandels, damit man die Wohlhabenden und die Mittelschicht überhaupt zum Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr bringt.
Абсолютно благополучные люди едут на электричках, на трамваях, никто не считает, что это плохо. В Москве это психологически, вот я опять в Советском Союзе, нет.
Blinkin rechnet vor, dass dieselbe Strecke vom Stadtrand ins Zentrum mit der Metro ein Drittel mehr kostet als im Auto. Deshalb plädiert er für die Verteuerung des Privatverkehrs und flankierend dazu müssten Parkhäuser am Stadtrand, insbesondere bei Metrostationen, gebaut werden. Seit Jahren schlägt Blinkin dies vor, umsonst. Trotzdem ist er zuversichtlich. Seit der neue Bürgermeister Sobjanin vor 2 Jahren sein Amt angetreten habe, gehe es vorwärts mit Investitionen in den öffentlichen Verkehr. Blinkin zählt auf. Für die Elektrizhskaja, die Vorortzüge, wurde ein neuer Wagenpark angeschafft. Für Tram und Bus ist mit dem Bau separater Trassees begonnen worden. Und was die Metro betrifft,
Москва имеет самую грандиозную программу метростроения со времен 30-х годов.
Die Stadt hat Milliarden bewilligt, um die Kapazitäten in der Metro zu erweitern. Es ist ein kühnes Bauprojekt, das größte seit den 30er Jahren. Das alles verdanken wir der neuen Moskauer Regierung. Die neue Mannschaft besteht aus Experten und nicht mehr aus Beamten, die einfach Geld kassieren und nichts tun. Das ist eine radikale Veränderung gegenüber der alten Luschkow-Regierung. Jetzt sind Jüngere dran.
Das sind sehr молодые люди с опытом транспортного бизнеса и с великолепным знанием европейского опыта.
Blinkins Zuversicht teilen längst nicht alle. Die Autolobby mobilisiert heftig gegen Ansinnen wie Roadpricing oder Parkgebühren und hat bereits mit Straßenblockaden gedroht, als ob dies noch nötig wäre. Das Geschäft mit Parkhäusern und Verkehrsgrossprojekten ist aber auch einträglich und deshalb korruptionsanfällig. Auch dafür ist in der Satellitenstadt Krasnogorsk ein Beispiel zu finden. Weil es in Krasnogorsk selber praktisch keine Arbeitsplätze gibt, fahren die meisten nach Moskau zur Arbeit, mit dem Auto oder dem Sammeltaxi. Geplant wäre seit Jahren auch ein Fußgängersteg über den Fluss, der direkt zur Metrostation Tuschinskaja führen würde. Zu teuer beschied man den reklamierenden Bewohnern, während gleichzeitig am anderen Flussufer ein pompöser Sitz für den Gouverneur des Moskauer Gebietes entstand. Für die Krasnogorsker bleibt also die Metro jenseits des Flusses unerreichbar und das nahe Moskau vor der Hand in weiter Ferne.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.